Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom ästhetischsten Commander Kompass, den ihr je gesehen habt. Denn es geht um Ästhetik, Magic und ihr Einfluss auf Karten. Und wir haben heute einen Special Guest, aber eigentlich sagt man zwar Ladies first, aber ich gebe es trotzdem erstmal Jochen, der sieht so aus heute, als würde er es brauchen.
Was bitte? Also erstmal freue ich mich, dass ich anscheinend trotzdem, dass ich immer noch, dass ich ewig schon dabei bin, ein bisschen special noch bin. Zweitens bin ich immer überrascht, wie fröhlich, ich bin ja vorbereitet drauf, dass du sagst, hallo, und trotzdem macht mich das irgendwie jedes Mal unerwartet
fröhlich. Du trägst blau,
fröhlich.
Jochen, was ist falsch mit dir?
Ich finde das schön. Was hast du gegen blau?
Wo ist die Boros?
Ich habe nicht nur weiße Sachen. Ich habe hier rotes Licht und hier eigentlich weißes Licht. Das sieht man aber ein bisschen schwieriger. Aber wir sollen nicht unhöflich sein, denn wir haben einen Gast. Hi ho.
Moin, hi.
Diese Schüchterne war jetzt die Jasmin, ne?
Bin ich eigentlich nicht so bekannt für Schüchternheit, aber ich muss hier erstmal noch in euren Vibe reinkommen.
Erstmal noch in den Vibe reinkommen. Genau. Wie schon angesprochen, die Grundidee ist, nach was schmeckt Mill? Oder beziehungsweise wie genau sind Sätzen, Magic-Karten, Ideen und Ästhetiken um? Und vor allem, wie wichtig ist das jetzt eigentlich für uns persönlich, Ästhetik und deren Umsetzung? Und auch, wie baut man vielleicht ein bisschen Ästhetik in seine Decks ein? Wie macht man Themendecks vor allem? Und wir wollen auch ein bisschen den Vor- und Nachteil davon diskutieren, denn es gibt durchaus Vorteile, wenn man ein bisschen der den Flavor reinbringt, weil niemand möchte den schlagen, der Chips mitbringt. Und die kleinen Flavor-Stücke, die man in sein Deck einbaut, kann man wie Chips betrachten, glaube ich.
Du meinst, man zermatscht sie, bis nur noch Krümel übrig sind, die dann keiner mehr essen will?
Ja.
Okay, ich bin scheinbar eine schreckliche Person. Entschuldigung.
Du trägst blau.
Lass mich jetzt in Ruhe, Freddy.
Das ist im Grunde Jeskai, was da läuft mit dem Blau und dem Weiß und Rot.
Ja, übrigens auch, Jeskai ist mein erstes Spacelinger-Deck gewesen. Mit Kaika. Also da bin ich ganz langweilig, ohne jeden Flavor bin ich einfach gut. Da muss ich den meistgenutzten Jeskai-Spacelinger-Commander benutzen. Aber ich konnte das ja auch nicht, deswegen habe ich Stützräder gebraucht. Egal, es geht um Ästhetik. Du hast gesagt, das ist ein Thema, das dir am Herzen liegt, Jasmin, das dich interessiert, wo du durchaus darauf achtest, wenn du spielst und vor allem Decks baust.
Ja, wenn ich spiele, dann spiele ich halt auch meistens so. Also manchmal mache ich halt schon das Play, das irgendwie ein Achievement unlockt. Also wenn ich etwas Cooles machen kann, mache ich gern auch das coole Ding, aber ich mache eben beim Deckbauen einen Unterschied. Also ich baue da halt auch gerne eben das ästhetische Prinzip ein und überlege mir, wie soll sich das Deck anfühlen, aussagen, welche Elemente möchte ich reinbringen, habe ich ein Thema, das ich einbaue, sei es ein mechanisches, sei es eben ein Flavor-Thema oder eben eine Ästhetik insgesamt so vom Gefühl. Und ja, das ist natürlich auch ein bisschen so ein, man macht Spieldesign für sich selber, indem man vorbaut, was für ein Erlebnis man haben möchte. Und da kann Ästhetik auf jeden Fall ein sehr großer Faktor sein. Also es ist halt nicht nur, ja, ich möchte gewinnen. Ja, offensichtlich, das Magic ist ein Spiel, das einen Win-State hat. Man versucht, den zu erreichen. Und wenn der Win-State Mill ist, dann schmeckt es salzig bei den Gegnern. Aber es ist auf jeden Fall das Gewinnen ist halt, nehme ich als gegeben hin, dass man das möchte, aber der Weg dahin ist halt, kann halt interessant sein, und wenn man eben nicht davon ausgeht, dass man optimieren kann, das tut man bei Commander ja außerhalb von CEDH selten, und wenn wir ganz ehrlich sind, bei CEDH spielt Ästhetik auch eine Rolle. Nicht notwendigerweise im Sinne von, ich spiele komplett Nischenkarten, aber eben auf diese, ja, ich möchte doch auf meine Weise gewinnen. Ich möchte diesen Vibe für mein Deck haben. Und ja, das entsprechend ist es für Commander, glaube ich, nochmal wichtiger, wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass der Vorliebe für Limited-Formate oder auch in der Vorliebe für Constructed-Decks Ästhetik gar keine Rolle spielt für Leute.
Genau, denn einer der Gründe, weswegen ich überhaupt mit Magic angefangen habe, war eben die Ästhetik und wie unterschiedlich alles ausgeschaut hat im Gegensatz zu den anderen Kartenspielen, die ich gespielt habe, die halt trotzdem eher zur damaligen Zeit japanisch angehaucht waren, sei es jetzt halt Kaijudo oder Yu-Gi-Oh! Oder eigentlich auch ein bisschen Hearthstone hat in gewisser Weise diese Ästhetik mit großen Augen und hervorgezogenen Charakteristiken. Natürlich wird man das jetzt halt 1:1 damit vermachen, aber diese kindliche Fantasy hat ja auch einen gewissen Charme damit. Und dann habe ich halt Liliana gesehen in Innistrad und das ist halt so, die Frau hat's drauf. die lässt sich laufen. Und halt auch dann, wie sowas aussehen kann, den ich halt einfach zuversichtlich habe, der gute Garuk, gegen den sie kämpft, und die ganze Story, wie sie sich umfaltet. Und das hat mich dann schon immer wieder, das hat sich dann gebührenfrei in meinen Kopf eingenistet. Und daran habe ich immer wieder denken müssen, bis ich halt dann irgendwann auch selbst zum Magic-Spiel gekommen bin. Und mein erstes Deck war dann auch tatsächlich ein Absahn-Deck, glaube ich. Ja, genau, es war Absahn, aber halt hauptsächlich Golgari fokussiert. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass mir halt eben diese ganzen Undying-Kreaturen aus dem originalen Innistrad gefallen haben. Und ich habe Glissa gespielt. Glissa mit Mortarpod und Undying-Kreaturen.
Ich wollte sagen, dass halt Innistrad auch ein gutes Beispiel ist, wie einzelne Magic-Sets oder einzelne Magic-Welten eben komplett eine eigene Ästhetik fahren, die man auch wiedererkennt. Also man kann ja in manchen Core-Sets, wo Karten zusammengeschmissen werden aus verschiedenen Planes, erkennst du am Artwork der Karte oder am Flavortext, was da los ist und woher das kommt. Also es gibt ja das Origins, wo halt Kaladesh drin ist und Innistrad und Lorwyn und man erkennt halt komplett, wie unterschiedlich die aussehen. Man erkennt halt auch, ob Nissa, die halt da ihre Heldenreise macht und von der, ich sag mal, Elf-Supremacy-Schurkin zur Heldin der Gatewatch wird, kriegt man auch mit, ist die gerade in Zendikar? Ist die gerade auf Lorwyn? Und das ist halt allein durch die starke Artwork-Identität auf Magic-Karten zu erkennen.
Das ist auch innerhalb der Sets vor allem, finde ich das immer beeindruckend, weil ja, die wirken dann wie aus einem Guss, zum Beispiel eben Innistrad oder Lorwyn, aber je nach Set ist es ganz unterschiedlich, wie stark dir das reingedrückt wird. Also ich finde zum Beispiel, also bei Innistrad ist es schon stärker zu spüren, das ist halt alles sehr gothic, das erkennt man sehr schnell, dass das eine Welt ist. Bei Lorwyn fand ich das so cool, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass das so ganz gängige Dinge aufgreift, wie Elfen und Goblins und Riesen und Feen. Und das Einzige, was sie verbindet, ist, dass so ein ganz kleines bisschen sind die off. Und man weiß zuerst nicht, wie. Und dann sieht man die Kithkin zum Beispiel, und die haben diese riesigen Augen. Sonst wären das ja einfach nur Hobbits. Und die sind deswegen ein bisschen gruselig. Die Riesen von Lorwyn sind so ein bisschen verwurzelt, sind ein bisschen gruselig. Die Goblins sind einfach total durchgedreht, noch durchgedrehter als normale Goblins, sind deswegen so ein bisschen gruselig. Und dann denkt man sich, ja, aber die Elfen, die sind ja gleich. Die Elfen sind aber dann in ihrer ganzen perfekten Ästhetik und dem richtig ekelhaft bösen Faschismus, der dahinter steckt. Dadurch sind das im Grunde dann die allergruseligsten von allen.
Ja, und die haben Hörner und Hüfe. Die haben Hörner und Hüfe. Das ist ja auch was sie jetzt bis New Capenna hatten sie halt, wo sie eben diese Puck-Höllen-Ästhetik wieder aufgreifen wollten, hatten Elfen ja keine Hörner. Also man konnte halt fest davon ausgehen, Elfen mit Hörnern, das muss Lorwyn sein oder Shadowmoor.
Und gibt's noch irgendwelche besonderen Welten, in die ihr euch so ein bisschen verliebt habt? Weil ich habe Innistrad als meinen Anfang wieder genannt, mein Neuanfang quasi, meine Reintroduktion. Ich kann kein Deutsch.
Wiedereinführung.
Danke. Das andere ist halt Karns. Und das Krasse ist, Karns ist für mich nämlich so ein Beispiel, wo ich liebe, als es Karns war. Und ich mochte auch Fate Reforged. Ich mochte es aber nicht mehr, als es Dragons of Tarkir war, weil dann kam mir nämlich so vor, als wäre diese Welt, diese verlassene Welt, wo alles sich geändert hat, wo die Vergangenheit einen immer wieder aufholt, wobei die Vergangenheit eigentlich gar keinen Effekt mehr hat. Das wurde alles quasi ein bisschen unter den Teppich geschoben, indem halt einfach die Drachen wieder existiert haben und sehr viel von dem, was mich ursprünglich an diese Welt gebunden hat, was ich so cool fand, war dann auf einmal weg.
Ja, ich glaube, das liegt am Fraktionsdesign. Also Magic schafft ja immer Fraktionen in seinen Welten, mit denen man sich identifizieren kann. Also es möchte auch, dass wir als SpielerInnen uns da einfinden können, dass wir eben ästhetische Decks bauen können, indem wir uns halt dafür entscheiden, zum Beispiel eben, okay, ich möchte jetzt Madu spielen, weil das sind halt die badass Mongolenhorden, die Leute überfallen, und da habe ich Lust drauf. Und wenn sich Madu dann plötzlich sowas wie, ja, halt so Off-Brand Madu anfühlt mit den Drachen, dann,
ja,
es ist halt, ja, Kolaghan ist halt nicht so cool wie Madu, es ist halt eine einzelne Figur, es ist keine, die Identität der Leute drumherum wird in den Hintergrund gestellt für eben, das ist ein Drache. Und das war, glaube ich, bei allen Fraktionen so, dass sie schwächer geworden sind in ihrer Identität durch die Reduktion auf die Dragonlords und dass halt einfach weniger Sympathie da war und das Worldbuilding eben, ja, eben, dass das nicht tragen konnte, dass sie halt, das zeigt natürlich auch, dass Dragons ein absoluter Homerun war, was Flavor angeht, halt ein frisches Fantasy-Setting, also Mongolisches Imperium ist halt ein Setting, das wird wenig aufgegriffen in der klassischen Fantasy. Es gibt halt ein paar wenige Romane und sowas, die sowas vielleicht machen, aber das ist halt nicht, was du jetzt in deinem generischen Spiel siehst. Und das dann halt cool umzusetzen mit Fraktionen, die was Neues machen in Magic, nämlich dreifarbig richtig in den Mittelpunkt stellen mit einer funktionierenden Draft-Umgebung und der Mana-Basis, die das tragen kann. Das ist ja natürlich etwas, was halt neu ist, was cool ist. Und dann, ja, wir haben hier verbündete Farben und es sind Drachen und die machen halt, was die verbündeten Farben in jedem Set machen, nur halt mit einem Drachen drauf. Ja, cool. Du willst mir sagen, dass Schwarz und Rot Aggro ist ein Removal spielt, ja. Oha!
Ja, aber das ist interessant, das passt ist eigentlich super, natürlich nicht zufällig, zum Thema der Folge heute, weil das ist ja genau das, was die Drachen machen. Die Khans und deren Stämme sind ja sehr einzigartig, und was die Drachen dann tun, weil selbst wenn die Drachen sich gegenseitig hassen, sind sie ja immer noch von einer Sorte, und was sie eint, ist, dass sie die Menschen oder generell die Nicht-Drachen halt als Diener betrachten und nicht als eigenständiges Volk. Da ist ja selbst Dromoka, wo man noch sagen kann, okay, die ist zumindest auf ihre Weise wohlwollend, der ist es ja vollkommen egal, ob die, also was die Clans jetzt unter ihr machen, solange sie sich an die Regeln halten. Und die eine Regel ist halt, wenn du dich jemals mit schwarzer Magie einlässt, wirst du weggebombt, aufgefressen. Und so machen es ja im Grunde alle diese Drachen. Die nehmen ja eine essentielle Sache weg und machen dadurch ihren Stamm ein bisschen flacher und ein bisschen ein Stück weit eindimensionaler, weil sie eben die beherrschen wollen. Und da ist halt kein Platz für drei Farben, weil drei Farben sind vielleicht ein bisschen zu frei und zu, ja, zu unkontrollierbar. Und das braucht der Drache halt auch nicht. Und wieso sollte ein Drache, der nur selber zwei Farben von Mana anzapft, jemals eine dritte Farbe akzeptieren in seinem Herrschaftsbereich? Wieso?
Ja, und du hast halt auch sowas, wo halt einfach Surgo nach der Zeitreise ein kompletter Lauch ist. Und dann frage ich mich so, ja, aber du bist ein Drache, wieso solltest du nicht irgendeinen coolen Krieger an deiner Seite haben wollen und hast stattdessen Surgo, der Glockenspieler?
Tja, als Herrscher braucht man oft halt lieber einen Speichellecker als jemanden.
Ja, aber gut.
Ja, sie ist halt hands-on. Also, Kolaghan macht alles selber. Und hat immer dasselbe Gesicht in Selfies offensichtlich, wie wir mit dem neuen Kolaghans Command Art, das dasselbe wie Duress ist.
Stimmt allerdings. Ja, auch das Gesicht hat ja lang genug Zeit zu üben.
Mhm. Nee, aber das, also da sehe ich halt, also würde ich halt auch sagen, dass man, also vom, die Erklärung, die du gerade geliefert hast, funktioniert hervorragend. Das ist halt, der Flavor der Geschichte findet sich im Set wieder, aber es begeistert halt als Spieldesign die Leute nicht. Also es fühlt sich halt falsch rum an, so.
Genau. Ja, das ist ja so ein, das ist, ich greife mal den Anfang auf mit, wie schmeckt Mill, fand ich übrigens lustig, dass für dich Mill salzig schmeckt. Freddy, du hast noch nicht gesagt, wonach das schmeckt. Für mich schmeckt Mill wie die eine Sache, an die man sich gerne erinnern würde, weil man die mal im Urlaub gegessen hat. Und man weiß aber nicht mehr, wie sie genau schmeckt. Man weiß nur noch, die war gut. Und so ist ja Mill auch. Weil du weißt genau, da sind jetzt Karten, die sind geil, aber ich kann die nie spielen, weil du sie mir weggenommen hast. Die waren am Rand meiner Gedanken und dann bist du hergekommen und hast die so weggezwirbelt, so Grindelwald-mäßig. Oder es gibt ja mehr Zauber, die das mit so coolen Effekten machen. So schmeckt Mill für mich, wie dieses eine Eis im Urlaub, das cool war und man weiß leider nicht mehr, welche Sorte es war und was genau drin war und jetzt ist es weg.
Ja gut, wenn wir schon bei den sind, dann sind es für mich die Pistazien. Aus dem Grund, weil wann isst man Pistazien? So gut wie nie. Wann spielt man Mill? So gut wie nie. Aber wenn man sie dann mal isst, dann möchte man gleich so viel wie möglich, weil es gibt sehr viele coole Designs, die das halt umsetzen. Die Idee zum Beispiel, dass Chase greift die Gedanken an. Er kann die Gedanken verändern. Also sind Chase-Karten, sind Karten, die Chase haben auf dem Artwork, sind oft Mill-Karten, bevorzugen Mill. Und dann hast du wirklich so, er kämpft wirklich gegen mit seiner Telepathie gegen Leute und sonstiges. Das ist natürlich cool. Grund, weswegen es aber wie Pistazien ist, weil du isst es, und dann hast du diese eine verranzte Pistazie in dieser ganzen 300-Gramm-Packung, die dir alles ruiniert, wenn du reinbeißt, weil aus irgendeinem Grund ist die so bitter, dass du danach deinen Mund auswaschen musst und du wirst keine Pistazien mehr für die nächsten 3 Monate essen. Bis du dann wieder dir eine Packung kaufst beim Rewe und dann fängst du wieder an und du kannst schwören, das war bloß eine Ausnahme und dann hast du es vielleicht wieder, aber nein, da ist schon wieder diese eine scheiß Pistazie drin, die dir alles ruiniert.
Ja, hervorragend. Ich wollte übrigens noch, also bei euch sind es Khans of Tarkir, das habt ihr ganz besonders ins Herz geschlossen. Habe ich das richtig rausgehört?
Gibt's da noch was? Ich bin auf Khans of Tarkir eingegangen, weil es ist, ich schätze das auch sehr, aber eben ist halt auch ein Set, das irgendwie unvollendet geblieben ist. Denselben Stunt mit, man hat erst 5 getrennte Ebenen, dann wird's vereint, hat halt Alara, glaube ich, fast besser hingekriegt und ich fand die eine, aber. Ja, das sind halt mehrere, da gibt's halt mehrere Welten, die auch unterschiedlich cool sind für mich. Ich mochte Junzo so als Setting gerne. Ich glaube, Strixhaven ist so von den letzten eins, was, es hat seine Fraktionen alle gut designt. Also, das hat's auf jeden Fall hervorragend hingekriegt. Es hat ein Genre adaptiert. Also, es war halt wieder dieses, ich möchte eine Ästhetik auf Magic übertragen. Das war halt kein, wir nutzen das, was Magic schon hat, um eine Ästhetik zu schaffen, sondern, wir haben hier ein Thema und das setzen wir in Magic um. Und da kommt oft was sehr Cooles bei raus. Also Innistrad ist ja auch wir haben ein Thema, das setzen wir top-down in Magic um. Und ähnlich habe ich es würde ich Strixhaven halt auch einordnen für das Zauberschulthema. Das ist natürlich für Commander ein zwiegespaltenes Set, weil eine der Mechaniken halt null ergiebig dafür ist, weil sie im Format nicht funktioniert. Aber abgesehen davon würde ich sagen, modernes Design und ein Home Run im Flavor. Und es hat mir die Möglichkeit gegeben, Weiß und Rot zu spielen, was weder Cops noch Soldaten ist.
Hallo? Also, du bist also jemand, du sagst eher, das sind Lorehold-Farben und nicht Boros-Farben?
Ich muss anerkennen, dass es die Farben halt von Boros komplett übernommen wurden, aber ich persönlich würde mir sozusagen so
annexiert.
Ja, halt, es sind halt Soldaten und Cops, die nehmen halt Sachen weg. Nein, als Person sind das halt schon Farben, die ich fühle, wo ich sage, das sind halt Sachen, mit denen ich mich identifizieren kann, aber es ist halt eher, also sozusagen das Flavor der Karten hält mich oft ab, zu sagen, da baue ich jetzt ein Deck, wo ich wirklich Lust drauf habe, das zu spielen, weil, ja, warum sollte ich halt den Soldatenkopf als Commander spielen? Und es sind halt fast alle welche. Aber ich mag halt eher dieses so, halt vielleicht eher die umgekehrte Verbindung. So, ich sag mal, den Gerechtigkeitssinn von Weiß mit dem, mit der Leidenschaft von Rot, so für so ein, ja, vielleicht was Revolutionäres. Das ist, wie heißt noch der Melee-Commander aus Conspiracy 2?
Adriana, Captain of the Guard.
Genau, die hat so ein bisschen dieses Revolutionäre drin, ist halt immer noch ein Soldatenkopf, aber sie hat halt immerhin den so die richtige Seite gefunden, das ist halt auch cool. Und Lorehold fand ich auch einen interessanten Ansatz mit diesem Vergangenheitsding, aber ich würde halt, was weiß ich, rot-weiße Rebels würde ich halt gern mal sehen. Also man kriegt ja Ansätze davon, wie das sein kann, dass da halt eben. Es sind ja weiße Helden möglich, denen es nicht ums Gesetz geht, sondern um Gerechtigkeit und Gemeinschaft.
Ja.
Ja.
Und es sind auch rote Helden möglich, denen es nicht um die Zerstörung, sondern um Leidenschaft geht. Feldern zum Beispiel.
Es gibt auch.
Oh, Felden ist herrlich. Warum haben wir Felden eigentlich nicht zum Posterboy dieser Folge erklärt, Freddy? Weil das ist ja im Grunde.
Das ist eine
Felden of the Third Path ist die Person, wo man sagen muss, das ist Lower Ästhetik, Sinn in einer Karte, wunderschön in Papier gegossen. In Pappe, besser gesagt.
Ja, ich glaube, es gibt kaum eine Karte, die das besser umsetzt. Die Idee, er möchte seine Frau wieder zurück von den Toten und er schafft damit diese Konstrukte, um so nah zu rankommen. Und egal, wie nah er rankommt, er kommt niemals an die perfekte Kopie ran. Oder daran, dass sie wirklich wieder lebt. Und der Flavortext ist halt einfach auch sautraurig.
Und er muss loslassen und er lässt ja auch los. Das ist ja das Tolle an Felden, wenn man seine Geschichte kennt. Das ist ja das, wie Freddy gesagt hat, jemand, der versucht, etwas wiederherzustellen, dem Fall Liebe. Und dann aber auch weise genug ist, am Ende eines langen Weges voller Scheitern und Trauer zu sagen, vielleicht, so wie der Token am Ende eben verschwindet wieder aus dem Spiel, vielleicht ist es okay, wenn eine schöne Sache ihr Ende hatte und ich kann mich dran erinnern, ich kann sie nicht wiederherstellen, so wie sie war. Das Einzige, was ich machen kann, ist halt kurz wieder dran denken und dann ist es das Nächste, was daran rankommt.
Lustigerweise hatte ich aber mit Strixhaven ein kleines ästhetisches Problem, genau. Und zwar war das nämlich das Marketingmaterial dahinter.
Was hat dich daran gestört?
Mich hat dieses überzogene, mich hat alles so extrem an diese Harry, so als würden sie mir versuchen, eine Harry Potter Themenpark Ticket zu verkaufen. In diesem Schloss kam mir alles so rüber. So, das hier sind die Golgari Goth Kids, die verrückte Dinge haben. So cool, das ist wahrscheinlich eine coole Achterbahnfahrt mit denen, aber ich weiß halt nicht, ob ich das halt wirklich so identifiziere mich damit. Und das war mein Problem, dass mir, wie gesagt, einer der großen Dinge, die ich halt an Magic schätze, ist eben diese dunkle Ästhetik. Und für mich war es ein bisschen zu kindlich, tatsächlich. Und das ist auch ein Problem, das ich zum Beispiel mit Lorwyn hatte, was jetzt halt in die andere Richtung geht. Mir war das nicht dunkel genug, aus dem Grund, weil selbst wenn sie dunkle Ideen hatten, wie ich sage jetzt oder mal, viele der Adventure-Karten, der Bonecrusher Giant und
Eldraine meinst du, oder?
Genau, Eldraine. Throne of Eldraine, sorry. Mit Throne of Eldraine. Ich habe hier noch ein Buch aus den, ein Original-Grimm-Buch mit den Märchen und die sind so viel härter als das, was wir halt eigentlich auch einfach normal kennen. Und ich finde es einfach eine verpasste Gelegenheit, wirklich hart in die Geschichten zu gehen, wo die böse Hexe in Schneewittchen nicht, sie ist halt weg, sie hat verloren, sondern nein, sie wird in ein Fass mit Nägeln gesperrt und ganz Zeit einen Hügel runtergerollt, bis sie stirbt. Und es ist halt so, natürlich muss es natürlich nicht so übertrieben sein, aber diese Geschichten waren hart und dass halt alles so verniedlicht wurde in Eldraine hat mir ein bisschen wenig getaugt dann am Ende.
Ich fand Eldraine jetzt gar nicht übermäßig niedlich. Also es ist halt, es hatte ein paar niedliche Elemente, aber ja, war jetzt auch kein Set, das überhaupt keine Düsternis oder sowas hatte mit dem.
Ich meine, ja, der Flexen-Intruder und so Zeug ist halt cool, aber
lustigerweise habe ich auch gerade gesucht, weil das ist so, wenn man dran denkt, wie hintersinnig was sein kann, ist es halt Goldlöckchen und die Bären und in dem Fall ist es halt einfach ein kleines Mädchen, das alle Bären umgelegt hat. Aber das ist eher, das ist für mich eher auf dem Level von einem Witz, als dass man sagt, okay, ich verdrehe jetzt die Sache in was klüger ist, als einfach nur ein Märchen zu erzählen. Ich mochte die Ästhetik eigentlich ganz gern von Throne of Eldraine, gerade durch diese verschiedenen Höfe und dass sich alles, es ist ja im Grunde die Artus-Sage in Magic nochmal, mit diesen ganzen Rittern und die Märchen sind ja sogar eigentlich nur Beiwerk, weil es geht ja im Grunde um Kenrith, diesen einen magischen König und wenn der nicht da ist, ist halt alles nicht so richtig okay und natürlich gibt's die gemeine Hexe und es gibt den noblen Ritter und die gute Fee und die böse Fee und all das. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass es nur ein Set war bisher. Das kann natürlich nicht so mega in die Tiefe gehen. Aber es habe ich ist bei mir jetzt auch nicht als Setup gespeichert, wo ich sage, ja, ist jetzt berührt mich tief im Herzen. Das hat es jetzt nicht gemacht.
Nein, also es war halt auch eins, dass wieder dieses, es erzählt Geschichten innerhalb von Karten, was wir ja mit Felden bereits erwähnt hatten, als was das cool ist, was Magic kann. Und die Adventures sind ja im Grunde alle der Versuch, eine Geschichte in einer einzelnen Karte zu erzählen. Aber ja, es greift halt nicht immer auf die Weise, wie man sich's hoffen würde. Wobei weit mehr als die Adventures in dem neuen Baldur's Gate Set, weil dort sind die Adventures sehr oft einfach, okay, hier ist ein Effekt, das ist irgendwas, was diese Kreatur macht, und dann ist da halt danach die Kreatur. Also es ist halt nicht so ein,
ja,
halt das mit dem, dass das Einhorn und der Ritter halt, das ist irgendwie den Reiter findet. Das ist eine, ja, das coole ist cool, ja, Geschichte, die man in eins erzählen kann. Aber ja, jetzt einen, ja, der Drache macht einen Schatz und dann fliegt er da rum, das funktioniert auch noch. Er hat einen Hort angelegt und jetzt hast du halt den Drachen, der davon angelockt wurde. Aber jetzt einen, was ist denn das Spannende jetzt an einem Counterspell oder an einem Self-Mill-Frosch? Das ist halt so, das ist halt keine Geschichte, wo man denkt, so, ja, cool, das ist in sich schlüssig, sondern.
Ja. Die sind halt mehr wie eben der Bone Crusher Giant, wo die eine Seite in Stomp war und dann kommt die Kreatur raus. Und jetzt möchte ich nämlich den umgekehrten Schluss machen. Mir ist die Ästhetik von Adventures ein bisschen versauert worden durch Throne of Eldraine, aus dem Grund, weil die Mechanik im Spiel Magic so Oberhand genommen hat für eine lange Zeit. Also Bone Crusher Giant ist ja in seiner Standardperiode in diesen 2 Jahren die meistgespielte Karte aller Zeiten gewesen.
Das liegt daran, dass die anderen rechtzeitig gebannt wurden.
Nein, die war auch vorher schon gespielt. Die war in den Oko-Decks drin, die war in allen schon immer drin. Und tatsächlich, auch wenn ich Oko cool, eine coole Karte finde, wie er sich umsetzt, weil er ein richtiges mieses Dreckstück ist, im Spiel und in der Lore und in seiner, wie er seine Fähigkeiten umsetzt.
Oko ist bei mir eine halbe Stufe unter Liliana auf meiner Hassliste.
Im Sinne von, du magst ihn als einen Antagonistencharakter und freust dich, wenn er auftaucht, um ihn zu hassen, oder du willst ihn nie wiedersehen?
Ich möchte ihn nie wiedersehen. Ich gebe regelmäßig aus Prinzip Liliana-Karten ein Exil in unser Spiel oder Exil, weil ich jetzt endlich möchte, dass es aufhört.
Sie war jetzt ja gar nicht mehr so lange da.
Ja, weil die Leute offenbar auf mich hören. Danke, Wizards. Oko ist auch nicht mehr aufgetaucht. Da musste ich es nicht mal sagen, das haben sie von allein gemerkt, offenbar. Ja.
Aber genau, mir ist ein bisschen dann die Mechanik selbst versauert worden, eben dadurch, weil ich sie nicht mehr sehen wollte. Und jetzt möchte ich nämlich mal genau auf was anderes eingehen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die spielmechanische Richtung. Denn, sagen wir mal, wir haben jetzt ein Set aus Throne of Eldraine. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich möchte eine Geschichte mit meinem Deck erzählen in Commander. Und dann sehe ich diese ganzen Karten und ich habe keine Ahnung, was ich da umsetzen kann. Ich weiß nicht, wie ich ein Thema finde, ich weiß nicht, wie ich ein passendes Artwork finde oder was überhaupt Sinn macht. Und Jasmin, du hast ja ein bisschen mehr Erfahrung darin, Themendecks zu bauen, weil ich bin jemand, der tatsächlich Themendeck technisch eine Null ist.
Mhm. Also du baust mechanisch optimiert oder was? Also wie baust du ein Deck, wenn es kein Thema hat?
Für Freddy sind Mechaniken tatsächlich so ein bisschen sein Thema, weil Freddy fuchst sich in so eine Mechanik rein und überlegt sich dann dazu eine Geschichte, aber quasi eine mechanische Geschichte. Freddy ist für mich immer so ein bisschen wie jemand, der so eine Taschenuhr zusammensetzt, weil er ein Zahnrad gefunden hat. Und die Taschenuhr, also Zahnräder haben ja jetzt, außer dass sie ineinander greifen, keine Geschichte miteinander, aber die funktioniert gut.
Aber zum Beispiel, ich nehme mal ein Deck von mir, das vielleicht einen Flavor-Aspekt haben könnte oder man könnte ihn argumentieren. Ich habe einen Chatterfang-Deck, das auf Artefakte aufgebaut ist. Es ist ein Artefakt-Control-Deck, das sehr viele Food-Token und solche Dinge erzeugt und die dann in andere Dinge umsetzt. Also ich habe Guillaume drin, um mein Zeug Indestructible zu geben. Und das Ziel von dem Deck ist es, den Bane of Progress zu holen, um mein Zeug mitzuzerstören. Und dann dadurch, dass ich die größte Kreatur habe und halt wieder diese Return-to-Nature-Mechanik, bin ich dann quasi die Person, die halt den Apex Predator hat und dann auf einmal schlägt deine Sylvala und ich tapfe für 14 Mana. und sonstige Dinge. Man könnte jetzt sagen, das Ziel von meinem Deck aus einer flavormechanischen Perspektive ist es, du hast diese ganzen Eichhörnchen, die haben alle ein Stück Holz im Wald gefunden und sich einen eigenen Gott geschnitzt und der Gott wird irgendwann größer und wenn der endlich kommt, dann zerstört er alles und ihr kleiner Eichhörnchen-Gott, das ist halt dann der Bane of Progress für die. Das ist ihr Coming of Christ quasi, den sie dann anbeten. Mhm. Könnte man sagen, weil du hast Essensgaben, du hast Schätze, die für die Eichhörnchen wichtig sind, ihre Eicheln oder was auch immer. Und dann, naja, kommt halt das Great Rising of the Eichhörnchen. Aber ich habe halt überhaupt keine in dem Sinne Gedanken darüber erst gemacht. Das ist halt eher was mir aufgefallen ist, dass das halt cool miteinander funktioniert, weil meine Idee hinter dem Deck war tatsächlich, okay, ich möchte eine Golgari-Artefakt-Deck bauen außerhalb von den Golgari-Farben und außerhalb von den Artefakt-Farben und ich möchte einfach mit Bane of Progress das meiste rausholen.
Mhm. Ja, soll ich dir erzählen, wie ich mein Golgari-Artefakt-Deck gebaut habe?
Okay.
Ja, ich habe ein Guillaume-Deck. Das ist halt auch ein bisschen Eldraine-Flavor-mäßig. Guillaume ist halt mehr oder weniger ein Mittel zum Zweck. Das ist kein Deck, das komplett mit seinem Commander gebaut ist, flavormäßig. Denn es ist ein Katzendeck. Ich hatte, weil ich habe gesehen, es gibt mehrere Katzen, die mit es gibt zwei Katzenlords, die mit Artefakten interagieren. Das war mir genug, dass ich gesagt habe, okay, ich baue ein Deck, das darauf aufbaut. Und bin dann halt auch relativ schnell auf die Cat-Oven-Combo gekommen, die eben auch aus Eldraine berüchtigt ist. Mhm. Und das heißt, ich war grün und schwarz. Was halt ungewöhnlich ist, aber ich dachte, okay, ich gehe in diese Katzenfutter-Ästhetik rein und es gibt halt Food für die Katzen und es gibt halt Katzen und natürlich Sachen, die Dinge zu Artefakten machen, weil dann können die Katzen halt alle, also mit genug Überzeugung sieht alles aus wie eine Vase, die man dann so langsam vom Tisch schieben kann.
No.
Genau, und dann halt eben Liquid Metal Coating und Torque und Mucus and Lattice und dann kann man halt eben.
Und dann die Katzen wie Kessali Pride Slingers und wer ist der? Pride Cats, Pride, irgendwas Sovereign, wo dann immer, wenn du angreifst, Katzenartefakte zerstören.
Genau, Feline Sovereign, der, ich glaube, du musst sogar Schaden machen, aber genau, der Kram ist halt drin. Dann habe ich halt einen Food Commander genommen, der so beide Farben hatte. Das war halt zufällig Guillaume, der vor kurzem rausgekommen war und halt auch ideal da reinpasst, weil mit Cat Oven kommt ja halt sehr oft eine Kreatur ins Spiel, die dann halt einfach einen Schwung neues Essen hinterherbringt. Und also die Katze wird halt immer die ganze Zeit gefüttert und kommt wieder und kommt wieder. Und das löst Effekte aus. Und dann habe ich da halt sowas wie einen Crows and Vorine drin. Das ist halt eine 3-2-Katze mit Provoke aus dem Onslaught-Block. Aber wenn die halt unzerstörbar ist, kannst du damit halt alle möglichen Sachen wegsnipen und es ist egal, ob die getappt ist. Das ist halt eine Karte, die nur in dem Deck irgendwie einen. Also, es gäbe keinen Grund, die zu spielen, wenn man nicht sagen würde, ich halte mich hier strikt an Katzenthema. Aber ich hab einen Weg gefunden, wie die mechanisch nicht schlecht ist. Nämlich, indem sie einfach ganz gezielt Utility-Kreaturen wegsnipern kann. Und so entwickelt sich das dann halt. Und dann irgendwie, ja, cool. Ich nehme jetzt halt keinen gewöhnlichen Graveyard Hate, sondern ich spiele den Entrails Feaster. Das ist halt einfach eine 1-1-Katze aus, auch wieder aus Onslaught, die einfach Kreaturen aus dem Friedhof frisst. Wenn sie es nicht kann, wird sie getappt und sie wird halt immer größer. Genau, da haben wir Cat offen. Ja. Und so hat sich das dann aufgebaut. Ich habe auch den Hungry Lynx drin. Und
der ist cool, ja.
Genau. Da habe ich auch eine Combo. Also Hungry Lynx plus Crypt Rats plus den Mask with Nexus. Das heißt, alle Kreaturen sind Katzen und Ratten. Und halt, das heißt, sie haben alle Schutz vor Ratten und ich kann die ganze Zeit halt Schaden und Leben in, also halt schwarzes Mana in Schaden und Lebensverlust umsetzen, den Tisch abräumen, meine Katzen, also all meine Kreaturen wachsen dabei und da ich Food habe, kann ich auch wahrscheinlich mehr Schaden einstecken als die anderen. Das ist halt keine, oho, das ist super optimiert Combo, aber es ist halt eine, die da drin ist.
Die finde ich schön. Ich kann mir auch vorstellen, dass Guillaume so jemand ist, wenn du was von Guillaume möchtest und dann ist er, du findest ihn direkt nicht, dann ist er wahrscheinlich gerade in seiner Küche, wo alles unordentlich ist, weil seine 58 Katzen um ihn rumrennen.
Ja.
Und gerade Dinge kaputt machen, aber er ist halt auch wie so ein bisschen Hagrid-Style. Niemand, der dann sagen würde, die müssen jetzt raus, sondern nein, nein, dies ist schon alles in Ordnung, so wie es ist.
Ja, er kann denen einfach nicht Nein sagen und es ist,
Ja.
und ja, sie bringen ihm ja auch immer wieder neues Futter, also.
Ich verstehe.
Genau.
Weil ich Grumgully so cool fand, Grumgully the Generous, diesen Goblin aus Edrain, der eben allen Nicht-Menschen plus eins Counter gibt. Dann hatte ich die Idee, dass ich ein Deck mache. Also ich mache ein Elfentribal, so weit, so langweilig. Aber diese Elfen wurden gehijackt, weil der sagt ja, hier, nimm diese Pilze, frag nicht warum. Diese Elfen wurden quasi von Grumgully, und da waren in dem Deck, was sind, glaube ich, noch fünf andere Goblins drin. Und seiner Familie wurden die mit Hilfe der Pilze dazu gebracht, dass sie denken, es gibt die Karte Presence of Gond, also du kannst eine Kreatur verzaubern und dann kann man die tappen und die erzeugt einen Elf. Dass sie quasi dass dieser ganze Elfenstamm denkt, Grumgully ist die Reinkarnation von Gond, ihrem großen Elfenhelden. Und so werden die halt einfach so von so einer Trickster-Familie von Goblins werden die beherrscht und auch die ganze Zeit mit halluzinogenen Pilzen versorgt. Und so habe ich halt ein Elfendeck, dessen wichtigste Stücke natürlich sowas wie Dockside Extortionist, und dann gibt es ja noch andere Goblins, die gut sind, der Treasure Nabber zum Beispiel. Die sind Goblins in diesem Elfendeck. Das würden die Elfen aber nie erkennen, weil das sind ja schließlich die Erwählten von Gond. Das sind halt nur Elfen, die ein bisschen anders aussehen. Aber wer bist du als normale, einfache Elfe, das anzuzweifeln? Denn du wirst ja stärker dadurch, dass deine Gottheit unter dir wandelt. Und so habe ich halt versucht, den meisten Nutzen draus zu ziehen, dass ich halt wirklich auf alles immer Marker drauf kriege. Und gleichzeitig ein bisschen eine Geschichte erzählen kann, die mehr ist als: Hallo, ich bin ein Elfenfürst, ich bringe Elfen mit in die Schlacht. Ihr wundert euch vielleicht, aber Elfen sind mein Ding. Und diese Elfen werden euch dann mit ihren Elfenfähigkeiten so lange töten, bis keine Elfen mehr da sind, bis nie, nichts mehr außer Elfen da sind. Da fand ich es ein bisschen lustiger, dass die einfach ja gehijackt wurden in einem seltsamen Pilzkult.
Ja, schon ein bisschen advanced, aber wir hatten eben, wie finde ich ein Thema? Und im Commander haben wir halt immer einen guten Hinweis. Also, man muss sich mit dem Commander anfangen, aber wenn wir einen Commander nehmen, oft bringt er halt einen ästhetischen Grundton mit. Und Grumgully halt schon dieses Hippie-Ding und bis zu einem gewissen Grad ein sehr offenes Tribal-Synergie-Ding. Da kann man halt jetzt, man kann halt Goblin-Tribal machen, man kann, wie gesagt, Elfen-Tribal machen, wie wir gesehen haben. Und Tribal ist halt oft die ersten Tribal-Decks waren halt im Wesentlichen ästhetisch. Also, dass Leute gesagt haben, ich möchte möglichst viele von diesen Kreaturen spielen, die ähnlich sind. Und das waren dann halt im Zweifel Mons-Goblins. Und halt der Goblin-Lord, der nicht mal ein Goblin war zu dem Zeitpunkt. Also war halt, im Grunde waren es exakt Mons-Goblins und diese eine Karte, aber Wizards hat schnell erkannt, das ist etwas, was Leute wollen. Die wollen Tribal spielen. Und entsprechend ist halt der Kreaturentyp immer wichtiger geworden über die Zeit mit dem Design, und es wird halt immer dran getweakt, was man mit Kreaturen und Tribal noch machen kann. Und sozusagen der Blick in die Timeline des Commanders ist halt neben dem halt was das Erste, was einem Hinweis geben kann: okay, eventuell gibt es einfach was ich mechanisch hier reinbauen kann in diesen Charakter. Und das ist halt schon dann fast automatisch, da eben Tribe eine Bedeutung hat in Magic, etwas, was man irgendwie schon gestalten kann in diesem Rahmen. Da gibt es natürlich die Plane, wo die Figur herkommt. Bei Eldraine wird es da halt sehr knapp, wenn man halt nur ein Set zur Verfügung hat, wo
Ja.
Figuren aus dieser Welt kommen. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte etwas bauen, was halt sehr stark in Ravnica oder Innistrad oder auch Dominaria verwurzelt ist, da gibt es einfach genug Material, um das auch umsetzen zu können. Das sind halt so weitere Flavor-Dinge. Dann halt eben so: ja, was zeigt mir das Artwork? Ich kann bei Grumgully, wie gesagt, Pilze könnte man machen. Man könnte Grumgully halt auch als einen Talidendeck bauen, das eben mit
Ja,
plus eins und Fungus
total.
countern und dann proliferate. Also man findet sozusagen eine Mechanik aus dem Pilzigen in diesem Fall, weil
Ja.
die Pilze, Also das geht halt nicht mit allem, aber die Pilze sind halt zufällig auch ein Tribe, der mit Countern interagiert und in der Regel keine Menschen sind.
Das ist ja das Schöne, also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, Grumgully als Commander ist ja sehr weit, weil er halt nur eine Sache ausschließt und das sind halt Menschen. Und gut, Menschen sind selber ein riesengroßer Tribe, aber da würde ich jetzt sagen, okay, da würde meine Flavor-Liebe aufhören. Ich würde jetzt nicht versuchen, ein Menschen-Tribal mit Grumgully zu bauen, weil das finde ich dann auch verschwendet, wenn man die Idee nimmt und sagt, okay, eine Sache kann er gar nicht und die mache ich jetzt damit. Dann ist er halt auch im Grunde nur für die Farben da. Das kann natürlich reizvoll sein, wenn man sagt, ein bestimmter Commander macht es schwierig, zum Beispiel Spellslinger zu sein, aber er macht es nicht unmöglich. Aber bei Grumgully, da bleibe ich jetzt einfach, ist es halt, okay, du kriegst Boni für nahezu alles in Magic, was du dir vorstellen kannst, vom Aven bis zum Seebeast, theoretisch gesehen, wenn du es schaffst, es da reinzubauen. Aber du nimmst die eine Sache, von der du gar keinen Nutzen hast. Da weiß ich aber auch nicht, wo dann der Flavor wäre, weil was...
Ja, das ist etwas, was komplett gegen den Commander läuft, ist in der Regel halt auch nicht so richtig flavorvoll, weil die meisten Commander tun ja schon irgendwas, was auch mit ihrer Flavor-Identität zusammenhängt, so. Also Grumgully verschenkt halt Dinge. Das ist ein +1/+1-Counter. Das ist halt sein Flavor, ja, ist Dinge zu verschenken. Felden holt halt eben geliebte Dinge aus dem Friedhof zurück. Das ist halt das Felden-Ding. Und so geht's halt weiter. Man kann bei den meisten halt auch irgendwas finden. Was ist das Ding dieser Karte? Und dann kann man drumherum bauen. Also man kann eben dann sehen, suche ich mir Karten raus, die halt einfach von der Begrifflichkeit, halt rein von der Ästhetik und vom Vibe dazu passen. Also man könnte halt alle möglichen Karten, die irgendwas mit Liebe oder Verlust zu tun haben, zusammensuchen und darum halt einen Felderdeck bauen. Oder eben, wie gesagt, halt den alles, was mit Psychedelik zu tun hat, auf Grumgully werfen. Ja. Das sind halt so die Sachen, wie die der Commander selber anbietet an Flavor, an dem man sich dranhängen kann. Man kann natürlich auch mit einer schon fertigen Idee rankommen. Sowas wie, halt, ich möchte ein Themendeck bauen für, was weiß ich, die Revolution. Wenn ich eben mein rot-weißes hatte, dann würde ich halt gucken, welche rot-weißen Commander wirken für mich am revolutionärsten und welche Karten drumherum. Und ja, das, also, da kann es anfangen. Man kann natürlich auch sehr spezifisch werden mit seinen Themen. Ich habe halt schon, ich sag mal, das Werk von Benz oder halt ein Märchen als Deck umgesetzt. Also ich habe halt einen Dalakos geführtes Is It Equipment Deck, das die kleine Märchenvorgeschichte erzählt.
Aber okay.
Das macht mich nur beim
anderen. Da, dass du dann die Schuhe findest und dann die Oberfläche möchtest und dann
fliegt genau. Ja, okay. Genau, ich spiele natürlich ein bisschen. Ich spiele natürlich ein Wisp von Merfolk da drin. Das ist keine gute Karte. Aber die habe ich halt reingeklickt. Das ist Ariel. Die muss mitgespielt werden. Aber ich nehme halt ein paar Merfolk-Tribal-Karten so rein, einfach ein bisschen drin zu sein. Aber da es um Verwandlung geht, nehme ich halt die Equipments rein, die alle Kreaturentypen geben. Weil das ist Equipment, das ist Verwandlung. Das heißt, ich habe ein leichtes Tribal-Element, was ich da reinbringen kann. Und ja. Dann, also, Dalakos ist halt einer von diesen Commandern, die machen halt einen Kartentyp, egal was die Grundausrichtung ist, machen die gut. Das heißt, ich kann sagen, ich spiele das Best of der Gabeln aus Magic, weil Dinglehopper und bauen die da, schmeißt die da rein. Ja, natürlich, ja. Jitte ist für sich aus gut, aber wenn ich da halt irgendwie eine Forke reinwerfe, die mit Menschen gut ist, dann funktioniert die halt nur aus Flavor. Weil hier, okay, die wird besser, wenn ich dann Merfolk in Mensch verwandle, damit ich sie vorgetragen kann. Aber diese Forke gibt halt einfach mal Fliegend und Haste. Und ja. Fliegend und Haste ist schon mal nicht verkehrt. Und im Grunde ist die Forke auch umsonst, wenn ich meinen Commander habe, weil der macht halt 2 Mana dafür. Das ist so.
Ja. Nee, es macht auf jeden Fall Sinn, in der Idee dann ein Themendeck halt wirklich darum zu bauen, um ein hartes Thema. Aber bevor ich noch weiterkomme, möchte ich noch sagen, es ist zum Beispiel auch was Gutes, weil du hast immer wieder den Tribal angesprochen, den Tribal-Aspekt. Und es gibt coole Unterthemen, die man einbauen kann, die vielleicht gar nicht offensichtlich sind, die einen gewissen Flavor bringen. Und der Vorteil, wenn man später noch bekommt, wenn man mit Flavor gewinnt, dann hat man meistens Wins, die sich besser anfühlen sogar, oder halt so diesen Aha-Moment, weil dann wird halt irgendwann die Pet-Karte gespielt und die hat irgendwelche komischen Synergien. Ja. Aber tatsächlich so einen gewissen Flavor-Backup-Plan einzubauen, ist gar nicht schlecht. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt halt mal die Swingen ein als Mystiker. Die ich glaube, Fritz hat ja sein Janet-Deck, wo er die ganzen Sphinxen drin sind.
Swingen. Die ungeraden zumindest.
Genau, und oder ist auch, aber ich glaube auch Unesh, weil Unesh einfach zu stark ist, um Sphinx-Tribal-Dinge zu tun. Und das ist natürlich dann auch sehr stark, weil dann hat man eben diese Synergie, aus die sich überrascht, weil Tribal bringt halt oft einfach die puren Stats on board, die Lord-Effekte, die Power, wie vielleicht fehlt, wenn man, sag ich mal, sich auch zu dünn sät. Also es kann auch wirklich von Vorteil fürs eigene Deckbuilding sein, sich ein Unterthema zu suchen, das eben vielleicht an Flavor angelegt ist, weil wenn man sich halt ein zu starkes Unterthema sucht, hat man halt dann das Problem, dass man gerne mal in so eine, dass das Unterthema stärker ist als das eigentliche Thema und man dann halt ein viel stärkeres Deck, als man möchte, spielt. Aber es ist halt einfach nicht so schwer. Ich sage mal, wenn man die ersten 30, 40 Karten hat, kann man oftmals sollte man vielleicht manchmal sein Deck schauen, was sind die wichtigsten Karten, und vielleicht gibt es andere coole Synergien, die man damit reinpacken möchte. Also zum Beispiel, mein Torbrand-Deck hat 6 Chandras drin. Und das hat nichts damit zu tun, dass halt jede einzelne Chandra so super ist, sondern weil zusammen kann ich nämlich noch andere kleine Pläne machen. Und ich habe halt quasi dann spaßeshalber die Schöne und das Biest, weil mein Torbrand ist ja als Skaven gealtert.
Verstehe.
Und ich habe dann auch Chandra Dress to Kill drin und so. Ist dann halt die beste Karte. Aber erstens, sie ist cool. Gut. Nicht die beste Karte in EDH. Holy shit, ist das Ding geil in 1v1. aber die Chandra Dress to Kill ist halt mehr drin aus rein ästhetischen Gründen, weil halt die anderen Chandras schon drin sind. Und dadurch, dass er auch noch eine gute Karte ist, fliegt sie manchmal unten durch ein Radar durch.
Ich habe das in meinem Akiri-Deck. Mein Akiri und Bruce Tal-Deck ist ja im Grunde, ist es ein Voltron-Equipment-Deck. Und das funktioniert einfach mit der Fähigkeit von Akiri, dass sie sehr groß wird, sehr schnell, und dass Bruce das noch schlimmer macht. Also der potenziert halt den Effekt, den Akiri sowieso schon hat, in ein sehr tödliches, auf ein sehr tödliches Level hoch. Und dann habe ich aber geguckt, weil die kommen ja von Zendikar, und dann habe ich tatsächlich ein ziemlich gutes, wie ich finde, Sub-Theme drin, weil ich glaube, es sind 10 Stück. Also 10 Karten für ein Thema, finde ich, schadet einem Deck auch nicht, wenn das Thema Synergie hat, weil das ist ja das Ding. Wenn Wizards mal begriffen hat, dass es ein Tribe gibt oder ein ästhetisches verbindendes Element oder ein Lore-Element, das alle Karten verbindet auf einem bestimmten Plane, dann beeinflussen die sich ja, wie du gerade gesagt hast, mit Lord-Effekten zum Beispiel. Und das sind Allies. Und Allies an sich sind schon, finde ich, sehr gute Enabler, weil es reichen ja schon 2 mit einer guten Fähigkeit, um in fast jedem Deck, wo halt die Farben passen, 2-mal mindestens einen sehr guten boardweiten Effekt auszulösen. Zum Beispiel, alle deine Kreaturen kriegen Menace und die kriegen wieder Menace, wenn ein neuer Ally reinkommt. Und das verstärkt halt Akiri und Bruce so enorm, weil wenn du dann, selbst wenn du nur 10 Stück da drin hast, dann hast du schon mal ein sehr, sehr solides Grundgerüst von Effekten, die du relativ gut und wiederholbar nutzen kannst. Und dann kannst du sogar on-flavor bleiben mit Akiri und ihr diese Captain's Claws geben, die dafür sorgen, dass immer, wenn sie angreift, ein weiterer Ally aufs Spiel kommt und das komplette Board nochmal aktiviert. Und das ist halt, also ich habe 10 Karten Ally-Sub-Theme da drin, weil die halt zusammen für Zendikar kämpfen. Es ist aber spielerisch, weil diese Mechanik natürlich aufeinander abgestimmt ist, auch sehr stark. Und das hat mich so gut wie nichts gekostet, weil das Deck dadurch nicht schwächer wird. Aber ich habe mich sehr clever gefühlt, weil ich mir dachte, das machen die meisten Leute nicht. Die meisten Leute packen so 0-Mana-Equipments dann noch rein. Und ich habe halt stattdessen, weiß ich nicht, Boardwide Menace, Boardwide Lifelink, sowas reingehauen.
Ich würde jetzt noch mal kurz mit was kommen wollen. Und ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt mit dieser Aussage, weil ich glaube, die könnte durchaus kontrovers sein. Magic hat keine Nekromanten.
Inwiefern nicht?
Das wollte ich
Magic
jetzt auch fragen.
Magic hat Kultisten, die Dämonen aus der Hölle holen und wieder aus dem Friedhof wiederbeleben. Oder, also große Kreaturen und sind selbst komplette Lauchs. Oder sie haben diese, sie sind selbst vielleicht super stark, machen aber nichts mit dem Friedhof. Die Idee hinter den Nekromanten in sehr vielen Geschichten ist, dass sie individuell schon stark sind und stärker durch die Magie werden. Siehe etwa Richtung Lichtkönig aus Warcraft, der selbst haut dir die Fresse ein, bevor deine Zombies überhaupt rauskommen. Und in Magic, glaube ich, ist Josu Vess so der Einzige, der, wenn er reinkommt, selbst individuell stark ist und er kommt mit einer Armee aus Toten. Mit einer Armee aus Monstern. Er hat diese Masse, er ist nicht in diesen Aristocrats und alles dient entweder als Opfer, was ja eigentlich auch nicht wirklich der Fall ist von Nekromanten, oder sie sind halt relativ schwach, weil sie spielbalance-technisch halt selbst nicht die starken Kreaturen sein sollen, weil wenn sie dann, weil sonst hast du das Problem, dass wenn du die reanimierst und die reanimieren was weiter und dann wird weiter reanimiert, dass du so diese Kette an viel zu starken Kreaturen haben kannst. Und so fehlt mir diese Ästhetik von, es gibt keinen Nekromanten, der wirklich eine nekromantische Armee aufbaut, sondern dann wirklich bloß, ah, ich habe meine drei großen Drachen und die reichen mir ja, um alles einzubrechen. Ich brauche nicht 10.000 Fußsoldaten. Ja.
Mag sein. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Flavor von Nekromanten im Kopf. Also du hast halt eher diesen, halt so ein Licht.
Ich hab zwei Nekromantentypen im Kopf. Einmal der Lichtkönig und einmal der halt aus Diablo passt auch. Aber selbst als Magier. Also ich habe zwei Ideen. Der Magier, der selbst mitzaubert und halt wichtig ist für mich, für einen Nekromanten, dass er selbst eigentlich die stärkste Person ist im Großen und Ganzen. Seiner Armee. Er ist der Zentralpunkt. Er hat keine Diener, die ihn ersetzen können.
Ich glaube, das ist auch was wir durchaus übrigens in die Kommentare geben können, weil da könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen, wie das ist. Zuerst du, Jasmin, ich habe nämlich eine Karte, die ist in meinen Augen eine perfekte Nekromantin sogar. Also.
Ja, das ist halt die Frage, wie fühlt sich Nekromantie für dich an? Ich hatte halt eher den, sozusagen tatsächlich die Totenbeschwörer, die eben durch die Beschwörung von Toten und Untoten halt an Macht und Wissen gewinnen. Und wenn man halt die klassischen ich spamme Zombies, ich spamme Untoten haben will, dann haben wir mit Geralf und Gisa zwei Leute, die exakt das Nekromanten-Flavor abdecken und in mehreren Karten auftauchen. Ich war schon kurz davor, mir mal ein Nekromanten-Deck zu bauen, halt sozusagen, wo nur die Totenbeschwörer eben in der Regel Leute aus Innistrad, die sozusagen die Karten im Modern Frame sind und sonst kommen, werden nur alte Karten beschworen, also alte Tote, also Zombies, die das alte Frame haben. Ich bin nie dazu gekommen, das so fertig zusammenzubauen, aber das war halt ein Gedanke, den ich hatte. Das ist halt eine Art von Nekromantie, die wir haben. Die andere Art von Nekromantie sozusagen zurück zu den Wurzeln, klassisch griechisch, weil jemand, der eben mit den Toten spricht und Informationen daraus bekommt. Da ist Obscura Ascendancy, diese Science-Karte, oder auch Science. Das sind halt die Karten, die das repräsentieren. Ich wüsste jetzt halt auch nicht hundertprozentig, wer da der perfekte Commander ist, aber es gibt diesen Flavor von Hellseherei mit Toten. Gibt es auf jeden Fall bei Magic.
Ich glaube, ich hab den. Also ich könnte den haben, weil ich habe gerade überlegt, was ist denn für mich, also du hast ja das gesagt, also eine Armee von Toten und eben selber aber auch ein mächtiger Zauberer sein, das war ja für dich wichtig, Freddy. Und ich frage mich auch immer, es gibt ja unterschiedliche Konzepte von Nekromanten, hast du ja gerade gesagt, Jasmin, das kann ja komplett unterschiedlich sein. Die Nekromanten von Diablo sind ja nochmal ganz anders als der Sauron zum Beispiel, der Nekromant in Der Herr der Ringe oder dem Hobbit. Varina Lich Queen erfüllt für mich ziemlich genau das, was du meintest. Die hat 4-4. Die kann angreifen mit ihrer Zombie-Armee. Das bringt ihr auch was. Also die hat tatsächlich einen Nutzen davon, wenn sie viele Zombies hat. Das ist also was sie dich anstachelt, das zu tun, weil du darfst dann halt mehr Karten ziehen und kriegst sogar noch Leben dazu. Also du wirst einfach objektiv stärker dadurch, dass du mit deiner Horde das Land verwüstest. Und du kannst Dinge aus dem Friedhof exilieren. Und das ist das, was Jasmin gesagt hat. dann kriegst du halt einen weiteren Zombie. Also du musst halt was, du machst dann deine arkane Kunde und dafür kriegst du was. In dem Fall jetzt einen weiteren belebten Toten. Und ich meine, mit einem 4-4 Wizard ist eigentlich schon ziemlich kräftig für Magic-Verhältnisse. Also der kann, ein 4-4 Wizard, die kann auf jeden Fall den ganzen Tag lang andere Wizards verhauen, würde ich sagen. Ohne da irgendwie ins Schwitzen zu kommen.
Ja, ich glaube, das ist schon gut. Also ich habe auch Chozo Vess genannt. Und für mich fällt die halt auch in einer ähnlichen Kategorie wie eben der Chozo Vess. Aber für mich ist halt die Idee hinter den Nekromanten erstmal das Allerwichtigste, bevor überhaupt die Totenmagie. Ich bin ein mächtiger Zauberer, der Totenmagie verwendet. Und der Zauberer-Aspekt, der finde ich, geht in den meisten Fällen sehr stark unter. Weil die Idee quasi so, wenn man sich zum Beispiel den D&D-Necromancer gibt, in dem Sinne, der kann sich im Körper verstecken, der kann Explosionen aus Kadavern herausmachen und solche Dinge. Da halt wirklich der mächtige Magie-Zauberer, der zusätzlich seine Armee hat und der stärker wird, je größer seine Armee hat. Also quasi, also ich blöd gesagt, würde Chozo Vess seine Zombies tappen können, um Mana zu produzieren für einen Mech, der nur für Zauber verwendet werden können, wäre der für mich der perfekte Commander.
Ja, okay, da musst du wahrscheinlich aus dem Deck spielen, dass das macht für dich, irgendwelche Phyrexian Arthas oder sowas, aber er soll das nicht tappen. Ja. Aber ich hätte zwei Vorschläge. Also
ich will jetzt ja nicht opfern. Ich will meine Armee behalten.
Ja gut, wenn wir jetzt im, ich sag mal, Brainstorming-Modus wären, wie bauen wir das Deck um den perfekten Nekromanten? Ich hätte zwei Vorschläge für dich. Ich hätte einmal Nevin Rahl, der kommt rein, er ist 3-6, er ist schwer zu verzaubern. Wenn man versucht, ihn mitzunehmen, dann tritt er noch das ganze Board um, wenn er geht. Und er macht dir einen Schwung Zombies, wenn du es geschafft hast mit der Zauberei. Und ich sage mir mal, das Deck ist halt ja im Grunde seine Zauberei, was umzubringen. Also den sehe ich halt auch als sehr nekromantisch. Und ja. Vorschlag B wäre Thuro the Enchanter, der als Secret Commander die Obscura Ascendancy sucht und das Deck ist dann halt einfach hier Spirit, Jank Central. Also es ist halt Esper Spirits mit einem Secret Commander und halt Zur, der eben, ja, der halt sozusagen die guten Sprüche raushaut, weil er der mächtige Zauberer ist, der dieses Deck anführt.
Das finde ich cool, das finde ich auch tatsächlich einen guten Vorschlag, weil ich finde, Nevin Rahl, das ist so ein bisschen, der hat halt das Bild von jemandem, finde ich, das ist so, du denkst, es ist halt ein ganz normaler Magier, der führt dann seinen Zauber aus, der alle umbringt in der Stadt, dann lässt er sie wieder auferstehen und der ist halt aber auch so ein eitler Mistsack, der dann sagt, wenn ich nicht mehr lebe, dann werdet ihr auch alle gar nichts davon haben, damit ihr wirklich, also damit ihr gar keinen Anreiz habt, überhaupt was gegen mich zu unternehmen, dann sage ich halt, pass auf, wollt ihr mich denn wirklich stürzen? Wollt ihr denn, dass hier alles explodiert? Nein, es ist doch ganz gut so, wie es ist, oder nicht? Die Zombies sehen doch glücklich aus, die durch die Straßen wanken.
Da kommt wieder meine Hass, meine spielmechanische Seite rein. Ich glaube, ich könnte Nevin Rahl nicht bauen, ohne Infinite zu gehen.
Okay, da muss man sich halt manchmal beschränken. Das kann ja auch ein Thema sein bei Flavor-Decks, dass man sagt, okay, bei einem bestimmten. Ich habe zum Beispiel schon 1000 Mal über mein Riesendeck gesprochen. Da ist aber nicht der Bearer of Heavens drin, der einfach alle Permanents wegbläst, wenn er stirbt. Weil das ist auch ein Riese, technisch gesehen. Und auch technisch gesehen könnte ich natürlich den mit Brian Stoutarm für einen Rot opfern, jemandem 10 Schaden reinklatschen und dann selber, wenn der Effekt auf den Stack geht, natürlich mit Boros Charm verhindern, dass meine Sachen zerstört werden. Aber das ist halt nicht die Art, wie ich das spielen möchte, weil es allen Leuten alles zu zerstören, das ist halt nicht spaßig. Und das wäre auch nur insoweit von Flavor gedeckt, dass es halt ein Riese ist und er wird von einem Riesen enabled. Aber also der Flavor wäre da, aber das ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass man da manchmal einfach einen Schritt zurückgehen muss. Auch Elfball zum Beispiel. Man kann Elfentribal spielen und man kann Elfen total zerstörerisch spielen, was auch Spaß macht, aber es ist ein Unterschied.
Übrigens, Jasmin, ich finde die Idee trotzdem mit Sur an sich gut. Wenn man halt eine andere Form von Nekromant bauen würde, aber nicht das, wie gesagt, das ist halt nicht das Persönliche, was ich halt aus einem Nekromanten möchte.
Ja, genau.
Deswegen hoffe ich ein bisschen sogar, Ich hoffe sogar auf die Secret Lairs, dass das Necron-Deck mir da dann was macht, weil die ja sehr in diese Idee fallen von individuell stark, also aus der Warhammer-Perspektive. Und ich hoffe, dass da was drin ist, was mich anreizt. Aber, weil wir gerade über Riesen geredet haben. Meine absolute Pet-Karte ist Inferno Titan aus keinem Grund. Ich will die aber in jedes rote Deck tun. Weil Inferno Titan macht einfach mir viel zu viel Spaß zu spielen. Weil jedes Mal, wenn der reinkommt, hast du das Aufteilen, du hast die Entscheidung, er ist spielmechanisch so cool für mich. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Riesen, aber meine Güte, wenn ich ne Bock hab, Inferno Titan zu slammen und anzugreifen und er nicht removed wird, weil niemand removed einen Inferno Titan, weil alle Leute sagen, der ist zu schwach und das ist ein Riesenvorteil.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir können ja jetzt zeitlich mal dazu kommen, dass vielleicht noch jeder so eine Lieblingskarte nennt. Für mich ist übrigens die Ästhetik vom Inferno Titan ist Freddy, der da grinst wie ein Honigkuchenpferd, wenn er den spielen kann. Ich finde den cool, Artwork-mäßig und so, und ich mag Riesen, aber der richtige Spaß ist eigentlich, wenn man sieht, wie Freddy sich freut, wie so ein im Toys R Us eingeschlossenes Kind mit Feuerbällen, weil er diesen einen Riesen spielen kann.
Ja, man kann eine Signaturkarte haben, die man sozusagen, hier, das ist mein Flavor ist, dass ich diese Karte in mehr Decks spiele. Natürlich kannst du auch sagen, okay, ich baue ein Deck, in dem Inferno Titan so gut wie irgendwie möglich ist. Dass denn, was weiß ich, Zagros als Commander und Braids of Fire und dann wollen wir mal sehen, wie groß das Biest doch werden kann und wie viele Kreaturen es erschießt, aber
da muss man sich bei Freddy keine Gedanken machen. Das endet sowieso immer damit, dass sowas dabei rauskommt.
Ach, ich hab noch nie mit einem 70 Mana in den Fire Breathing reingepumpt.
Nein. Deswegen hast du auch keine so sehr spezifische Zahl direkt genannt.
Es kann auch Jasmin,
was wäre denn so deine Lieblingskarte? Ich weiß, es ist immer schwierig, aber versuchen wir es mal auf eine runterzubrechen.
Ich kann nie, was weiß ich, Wald. Die eine Lieblingskarte in Magic, ich glaube, durch meine ästhetische Herangehensweise im Sinne von, ich möchte, dass mein Deck eine Geschichte erzählt, dass es einen Flavor hat, habe ich jetzt nicht eine Lieblingskarte. Ich cutte halt auch Soldering, wenn ich sage, nee, ich möchte jetzt lieber irgendwas anderes spielen. So, das ist ein Slot, den habe ich übrig und die Varianz spare ich mir. So, das ist halt, also ich habe da kein Staple, der sicher wäre. Ich spiele halt Liquid Metal Talk übermäßig oft, aber es hat keine Flavor-Gründe, sondern einfach, weil ich das für eine extrem gute Karte halte, die immer Politik enabled. Das ist halt eine ganz, also es hat ganz andere Gründe. Also die Karten, die ich aus Flavor-Gründen spiele, die spiele ich halt in spezifischen Decks. Und da sind sie dann, also da ist, kann das dann meine Lieblingskarte im ganzen Deck sein, dass eben halt da exakt diese Karte drin ist, die woanders mich halt in keiner Weise interessieren würde. Also jetzt in, also ich hab, muss gerade kurz überlegen, was halt jetzt ein sehr cooles Beispiel ist, was wirklich aus Flavor-Gründen drin ist. Also ich hatte bei dem Katzendeck ja schon einfach Sachen gesagt. Das ist halt halt, ja, natürlich, der Cat-Oven ist cool, aber halt eben diese, halt, der Feline Sovereign, den würde ich halt, also das ist halt eine Karte, die spiele ich nirgendwo anders. Die würde ich, weil die ist, in einem anderen Katzendeck wäre das auch nicht meine Lieblingskarte, aber halt einfach, weil es diesen, den Kern dieses ganzen Decks repräsentiert und enabled und das ist halt ähnlich in anderen Decks.
Und vor allem, wer möchte wirklich dann die Lieblingskarte umbringen? Es ist manchmal eh so die Entscheidung. So,
ja.
Das sind zwei Lords. Und es kann auch spieltechnisch dann gut sein, weil dann so, der Final Sovereign macht ja noch nichts und dann nächste Runde kommt halt dann Liquid Metal Torque und Liquid Metal das andere und zwei Länder und auf einmal ist man sad und gewinnt das Spiel trotzdem deswegen. Aus Flavor
genug. Ja, du hast jetzt so clever geantwortet, Jasmin, dass es natürlich, jetzt können Freddy und ich ja nur wirken wie Dummköpfe, wenn wir sagen, meine Lieblingsfarbe ist rot. ich nenne trotzdem eine Karte, weil es mein allererster Commander war, also natürlich mein, deswegen schon einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Brian Stoutarm. Und ich mag daran unterschiedliche Dinge. Also ich finde Riesen cool, das kommt dazu, das ist das Erste. Eigentlich ist das Erste, dass ich die Boros-Legion super cool finde. Dann finde ich Riesen cool. Und das, die Sache, die Ästhetik, die in der Karte gut umgesetzt wird, ist für mich so, es ist egal, ob du eine Viniral bist und 180 Jahre studiert hast oder ob du jetzt ein 1-1 Theros legendärer Krieger bist oder sonst was oder du bist irgendein Bauer aus Lorwyn. Wenn dir ein Riese, eine Kuh oder ein kuhähnliches Wesen, was auch immer Brian wirft, ich habe es noch nicht rausgefunden, was es ist, in dein Gesicht schmettert, endet deine Geschichte abrupt an dieser Stelle.
Rocks fall, everyone dies.
Ja, das setzt Brian gut um. Komm doch, du Ritter in deiner sehr teuren Rüstung. Komm doch, du Zauberer nach deinem abgeschlossenen Studium. Komm doch, Bauer, der wütend ist, weil ich deine Kürbisse zertreten habe. Boom, deine Kuh ist dein Untergang. Ich liebe das. Brian wird mir so trotzdem immer removed, auch wenn die Leute wissen, dass ich den liebe, weil es halt einfach ein bisschen gefährlich ist, wenn man plötzlich einen Serra-Avatar im Gesicht kleben hat. Aber das ist so ein bisschen so meine Karte. Und die Boros-Sache kommt halt noch dazu. Ästhetik meets Karte meets Farben. In der Boros-Legion kann halt auch ein Riese kämpfen, weil die Legion sagt, wichtig ist Gerechtigkeit oder wichtig ist dann Dienst für diese Sache, wie man Gerechtigkeit auch immer auslegen mag in der Boros-Legion. Aber dann ist es egal, ob du ein Goblin bist oder ein Riese. Du kannst hier kämpfen und keiner wird dich blöd anmachen deswegen, weil du Teil dieser Legion bist. Und sollen sie dich blöd anmachen, dann stehen die anderen Goblins und Riesen und Viashino, die stehen neben dir und geben dem Deppen voll eins auf die Nuss. Das finde ich cool. Das hat mich schon immer total gefallen an der Boros-Legion.
Ja, aber wichtig finde ich es halt nur hier noch mal zu betonen, ein Flavor-Pick muss kein Downgrade sein. Es ist kein Downgrade, weil wir spielen hier mit in einem Power-Level grundsätzlich, wenn wir über normales Commander reden, wo halt solche Optionen nicht so wichtig sind. So, lass doch Jochens Brian Stoutarm so ein komisches Riesenhähnchen, das sagt, es ist Sarahs Avatar, werfen. Das ist halt ein sehr großes redendes Hühnchen, ist doch auch cool. Wir bewegen uns in Gründe, wo man immer Dinge an den richtigen Enden halt machen kann. Auch wenn eine Flavor-Idee kann vielleicht besser umgesetzt werden, wenn man, wie Jasmin gesagt hat, grün spielt, grün hat effektiven Ramp, der billig ist und für jeden verfügbar. Ich glaube, das ist wichtig, weil ja, andere Farben haben auch massiven Ramp, bloß meistens zahlt man dafür halt trotzdem.
Du musst trotzdem noch das Kohle. Spiel spielen.
Genau.
Also sonst funktioniert Flavor ja nicht, wenn du einfach keine Länder im Deck hast, hast du auch keinen Flavor.
Ja klar, du musst, also man kann halt, ich suche die Basics aus, sodass sie das passende Motiv haben. Ja klar, das ist halt auch wieder so ein ästhetisches Ding, aber ja, man muss, also ich habe ja gesagt, ich spiele wenig Staples in Flavor-Decks, aber ich spiele halt Sachen, die eine ähnliche Funktion haben. Ich spiele im Piratendeck vielleicht eher Shredded Sails anstatt a Braid oder sowas. Und manchmal hat das halt den Effekt, dass das Cycling gerade mir die Karte zieht, die ich brauche. Oder dass halt die 4 Schaden mehr sind als die 3 und den fliegenden Commander vom Gegner raushauen, der dann nicht mir ins Gesicht Voltront. Ja. Also es kann sogar eine Upside sein in dem Moment. Oder es ist halt eine kleine Downside, aber ich habe eine Karte im Spiel, die eben was sehr Ähnliches macht, aber im Flavor näher ist. So.
Ja. Ja, und außerdem, wie gesagt, es fühlt sich manchmal einfach sehr gut an zu gewinnen.
Absolut.
Wo ihr uns, also wir kommen jetzt halt einmal zum Endsegment. Kommt noch eine Karte der Woche und Jasmin kann ihren Podcast vorstellen und sonstiges. Aber eine Sache, die ich noch kurz anmerken möchte, ist, ich mag Baumwesen nicht und ich habe sehr, sehr oft viel gemerkt, dass ich sehr viele Tribes, die ich nicht mag, aus Fantasy-Gründen in Grün sind. Fungi und Baumwesen. Ich weiß nicht, wieso.
Jetzt erlebst du aus erster Hand, Jasmin, was eigentlich in jeder Folge passiert. Zu irgendeinem Punkt, meistens gegen Ende, offenbart Freddy eine tiefsitzende Abneigung oder ein altes Trauma, weil wahrscheinlich wurde er mal von einem End angegriffen. Im Kindergarten.
Nee, die sehen einfach blöd aus. Überraschenderweise mag ich die Sylvan aus Age of Sigma. Ich weiß nicht wieso. Aber Ents finde ich blöd. Und vor allem Pilzwesen. Aber was ihr uns sagen könnt, was ihr vielleicht für Vorzüge, Abneigungen habt, ab in die Kommentare, abonnieren, Klingel drücken. Auf Twitter folgen unter @edh_kompass und @jasmin_neitze.
Nein. At the worst RPG. Jasmin Knights ist der Anzeigename auf Twitter.
Oh. Ich bin super vorbereitet.
Wir lassen dich das einfach selber machen, dann machen wir nämlich nicht so viele dumme Fehler.
Genau.
Wo und findet man dich?
Genau, man findet mich auf dem Discord des Commander Kompass zum Beispiel, wo ich halt grundsätzlich politischen Karten ein Spiel gebe und Initiative ein Exil, aber ansonsten findet man mich dort auch in der Kompassliga regelmäßig, wo ich versuche mit dem Prismatic Piper oder dem Faceless zu gewinnen. Das ist halt auch das ist übrigens eine Karte, wo Leute manchmal auch sagen, nee, okay, ich zerstöre die jetzt nicht, ich möchte sehen, was passiert, ob du es tatsächlich hinkriegst. Und ich habe, glaube ich, die meisten Piper-Wins in der Liga, wenn überhaupt, keine Ahnung, was die Weltspitze an Piper-Wins ist, aber genau. Nee.
Ich würde sagen, wir behaupten jetzt einfach, du bist auch weltweit Platz 1.
Was hältst du eigentlich von mein Flavor-Deck, in dem ich Livan, Kultistin von Tiamat, als Tempeldiener von Bahamut habe?
Das klingt vielseitig. Das klingt
vielseitig bis absurd.
Ja, die mögen sich auf jeden Fall traditionell sehr, sehr gerne. das D&D-Ding ist ja halt auch insgesamt so ein, wir übertragen Flavor, eine Ästhetik auf Magic und es funktioniert okay gut. Aber genau, ihr findet mich dort im Discord, wo man das Gespräch weiterführen kann. Ihr findet mich auf Twitter @theworstRPG. Ich podcaste auch über Nerd-Themen und ihre Intersektionen mit queeren Themen. Der Podcast heißt Nerd ist ihr Hobby. Wir haben auch eine Folge zu Zauberschulen, wo wir das D&D-Buch zu Strixhaven rezensieren. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Außerdem hört man mich ab und an und vor allen Dingen meine Schnittarbeit bei Frauenreden über Fußball.
Cool, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Aber es liegt daran, dass ich nie über Fußball rede, weder mit Frauen noch mit Männern.
Eigentlich.
Doch, manchmal rede ich über Fußball, weil ich mich frage, warum gerade so viele Leute in der U-Bahn sind. Und dann weiß ich, warum.
Mhm. Ja.
Da wird auch über. Aber das hört sich gut an. Es ist eigentlich auch manchmal ganz gut, wenn man einfach über Dinge sich was zu Gemüte führt, wo man nichts weiß. Ja. In dem Fall hast du ja wahrscheinlich Expertenwissen.
Fußball war mein Kindheitstrauma, ganz ehrlich. Aber das war ein echtes, weil jeder coole Sport, den ich machen wollte, wie Basketball, hieß immer, nee, lass Fußball spielen. Und 90% der Leute sind im Verein und dann fühlst du dich immer scheiße, weil du nichts kannst. Aber gleichzeitig wollen sie kein Basketball spielen, weil das ist das eine Spiel, wo ich halt einfach die Leute abzocke. Weil ich kann 3 Pointer versenken. Ich konnte das Zeug.
Bist du einfach das groß oder dran liegt's?
Nein, ich bin nicht groß. Ich bin einfach extrem treffsicher und kann 3 Punkte werfen. Ich weiß nicht wieso.
Ja, bei mir war mein Fußballding war halt einfach keine Angst vor Schmerzen zu haben und nicht aufhören zu laufen. Also klassisch Vorstopper, aber technisch am Ball kann ich nix.
Das hört sich an, als könntest du deine Karte der Woche gut gebrauchen, um Leute umzunieten, denn so sieht die, finde ich, immer aus.
Ja, das ist ein Paddel halt. Jasmin,
was hast du mitgebracht?
Ich habe Honorworn Shauku mitgebracht und wenn ihr Karten wie Vorn Powerstone oder Basalt Obelisk ohne jetzt Combo Engine mögt, dann solltet ihr euch Honorworn Shauku ansehen, denn das ist ein sehr, sehr starker Mana-Rock, der nur stärker geworden ist in den letzten Wochen, ist halt 3 Mana. Tappt für einen farblosen Mana. Ich kann eine legendäre Karte tappen und dieses Artefakt enttappen. Das heißt, ich kann sozusagen jede legendäre Karte in einen Mana-Rock verwandeln. Also, das funktioniert nicht mit Zombie-Armeen, weil die sind nicht legendär. Aber das funktioniert mit Backgrounds, zum Beispiel, die wir jetzt gerade haben. Das heißt, ich kann in meiner Command-Zone halt schon einen Background haben, der dann geupgradet wird. Das funktioniert mit den legendären Vorderseiten-Enchantments von den Double-Faced-Karten mit den Double-Faced-Karten aus Ixalan, die halt auch legendäre Enchantments sind. Die
stimmt.
Machen dann Mana. Das funktioniert in jedem Super-Friends-Deck, weil Planeswalker sind legendäre Karten.
Geil.
Und das heißt, ich kann halt, also eine Freundin von mir hat ein Chandra und Nissa Deck, das halt so hier die Romanze zwischen den beiden als Thema hat, um bei Flavor zu sein. Und da wird halt das Shauku gespielt. Und macht dann sehr, sehr viel Mana, um irgendwelche fetten X-Sprüche mit dem Thema von den beiden Leuten ins Gesicht zu werfen. Und ja, es wertet halt einfach diese ganzen Planeswalker auf. Also es ist halt im Gegensatz zu Inspiring Statuary, was halt jedes Equipment zu einer Mana-Quelle macht, kriegt man einfach hier generisches, farbloses Mana. Das heißt, es ist, ich würde sagen, noch eine Spur besser, das Mana zu nutzen. Ist ein bisschen eingeschränkter natürlich in den Quellen, aber wenn man sein Deck in die Richtung baut, hervorragend. Es sorgt sogar, also es macht selbst Gaea's Cradle besser, indem es erlaubt, ohne Kreaturen Mana zu produzieren. Oder Dark Depths, oder was es halt sonst an legendären Ländern gibt, die keinen Mana machen, zufällig.
Ja. Und natürlich wird die Karte auch besser, indem halt wir dieses Jahr wahrscheinlich noch 800 neue Legendary-Karten bekommen. Gefühlt. Also
wahrscheinlich.
Ich bin mal ein bisschen generös, ein bisschen ins untere Ende, ne?
Ich meine, Honor One Shaku ist ja sogar, also selbst wenn man nicht sein Deck auf Legendaries auslegt, ist es ja trotzdem gut, weil man hat immer mindestens eine Legendary. Und ich würde sagen, die meisten Leute haben 1 plus X an Legendaries in ihren Decks drin.
Ja, Honor One Shaku gibt dir übrigens keine Fähigkeit, sondern die Fähigkeit ist für Honor One Shaku. Du tappst halt die legendäre Karte. Das heißt, du kannst selbst deinen Commander einfach noch für Mana einsetzen, wenn die Einsatzverzögerung noch da ist.
Ja, das ist richtig cool. Das ist ja, genau, das erzeugt ja diese globale Tap-Fähigkeit durch sich selber. Ja, das ist einfach ein tolles Ding. Also wie gesagt, selbst wenn du nur deinen Commander hast, ist es halt immer noch ein guter Mana-Rock. Und ich finde den auch cool, weil der ist, da sind wir wieder bei Ästhetik. Das sieht fremd aus, aber man versteht direkt irgendwie, was es ist. Man versteht, dass es machtvoll ist, weil da Blitze drumherum sind. Und das ist, glaube ich, das universelle Anzeichen dafür, dass irgendetwas stark ist. Wenn etwas blitzt, dann ist es cool. Und man erkennt irgendwie seine zeremonielle Wirkung, obwohl es nicht aus dem Kulturkreis kommt, wo jetzt die allermeisten von uns herstammen, weil es ist halt ein Puddle. Also, es sieht aus für uns wie ein Puddle.
Ja.
Aber man sieht direkt, das ist anscheinend nicht nur einfach ein Puddle oder ein Teppichklopfer.
Es ist ein ritualisiertes Puddle, das andeutet, dass man Leute schlagen könnte und deswegen Macht hat. Also im Grunde, darauf läuft es eigentlich hinaus mit dem Ding.
So, aber jetzt genug gepaddelt. Wir waren der Commander Kompass mit der Jasmin. Und alles, was ich jetzt noch zu sagen habe, ist, ich halte kurz eine Ratte ins Bild und ich hau ab. Ciao.
Macht's gut. Schön, dass du da warst, Jasmin.
Bye.